Ja, ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen nochmal in das zweite Mosebuch und damit euch einen Gedanken oder Abschnitt anschauen. Ja, ich habe vorher zum Stefan gesagt, du kannst mir nachher vielleicht sagen, wie viele Predigten du über dieses Thema schon, also das Thema schon, aber über diesen Abschnitt du gehört hast. Nochmal vielleicht ganz kurz, man kann inhaltlich das zweite Mosebuch in drei große Blöcke einteilen. Woraus redet Gott? Das sind die ersten beiden Kapitel. Und da sehen wir das Volk Israel unter der Herrschaft eines fremden Herrschers. Sie stehen unter der Knechtschaft oder sind Sklaven, sie sind Knechte. Sie stehen unter der Knechtschaft und Herrschaft dieses ägyptischen Königs. Und sie sind dem Urteil des Todes ausgesetzt. Das große Ziel war letztendlich, das Volk in seiner Kraft, in seiner Stärke zu vernichten. Und das sind Dinge, die wir dann auch im Neuen Testament sehr leicht sehen können. Diese Grundsätze, diese Prinzipien, wo uns hier im Alten Testament vorbildhaft gezeigt werden. Im Neuen Testament wird uns der Mensch auch gezeigt, dass es sich unter der Knechtschaft der Sünde, unter der Knechtschaft des Todes, unter der Knechtschaft des Teufels befindet. Er ist dem Tod, und Tod hier gemeint im absoluten Sinne, auch der ewigen Verdammnis, ist er verfallen. Und die Schrift lehrt klar, genauso wie das Volk Israel sich damals nicht aus eigener Kraft aus dieser Sklaverei, dieser Knechtschaft befreien konnte. Sie konnten nicht durch Kampf, weil sie weder die Mittel, die Stärke noch sonst etwas dazu hatten, sich aus dieser Situation befreien. Genauso bezeugt uns auch das Neue Testament, dass der Mensch sich aus dieser Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft des Todes und aus der Knechtschaft des Teufels nicht durch eigene Fähigkeiten, durch eigene Kräfte, eigene Werke oder irgendetwas, das er zu tun meint, zu vermögen, sich befreien kann. Und das bringt uns dann zum nächsten Punkt, wie errettet Gott. Und auch das zeigt uns das zweite Mosebuch. Die Errettung ist Gottes Initiative und Handeln. Es gibt Errettung nur damals für das Volk Israel in Ägypten, weil Gott direkt selber eingreift, weil Gott handelt und weil Gott diese Errettung nicht nur geplant hat, sondern und verheißen hat, sondern diese Errettung bewirkt, selber die Verheißungen, die er gegeben hat, auch erfüllt. Die Grundsätze, die Prinzipien, die uns das zweite Mosebuch aufzeigt, wie errettet Gott? Er rettet durch die Geburt eines Sohnes, Mose. Und das lässt uns auch in dieser Jahreszeit zunehmend ja die Parallele zu Weihnachten schließen. Gott selber erscheint. Gott sendet nicht nur einen Engel, um diese Errettung herbeizuführen, sondern er ist es selber, der Mose im brennenden Dornbusch erscheint. Gott selber kommt persönlich nach Ägypten und es ist Gott selber, der dieses Werk der Errettung ausführt. Im Neuen Testament haben wir diese beiden Punkte natürlich in einer Person. Gott tut es durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott rettet, indem er seinen Namen offenbart. Das Volk, das in den ersten zwei Kapiteln zwar schreit, weil sie niedergedrückt sind, weil sie die Lastarbeiten, die Sklaverei empfinden, aber sie kennen Gott nicht. Und so offenbart Gott seinen Namen, dass das Volk ihn kennenlernt, dass das Volk zu ihm betet und vor allem, dass das Volk dann nach der vollbrachten Erlösung und Errettung ihn anbetet. Gott rettet durch Gnade und Barmherzigkeit. Er rettet durch Gericht. Und das finden wir beides wiederum, oder auch der nächste Punkt, er rettet durch ein Lamm, durch ein stellvertretendes Opfer. Finden wir alle drei Dinge im Kreuz von Golgatha, stellvertretendes Opfer des Herrn Jesus vereint. Und er rettet, indem er das Volk aus der Macht, aus dem Zugriff des Feindes befreit. Und das bringt uns zum dritten Punkt, zu der Fragestellung, wozu errettet eigentlich Gott? Und da gibt es zumindest eine interessante Beobachtung, wenn wir das zweite Mosebuch hernehmen, dass dieser Teil im zweiten Mosebuch den allergrößten Umfang einnimmt. Von allen drei Teilen ist diese Fragestellung, wozu errettet Gott, hat sie den größten Umfang. Es geht nämlich von Kapitel 13 und dann Kapitel 15, Vers 23 bis Kapitel 40, Vers 38. Also über die Hälfte des zweiten Mosebuches beschäftigt sich mit der Frage, wozu errettet Gott das Volk, wozu wirkt Gott Erlösung. Und das ist die Frage, mit der wir uns auch heute unter einem bestimmten Gesichtspunkt beschäftigen wollen. Und ich bitte euch dazu, eure Bibeln aufzuschlagen. Und zwar möchte ich als erstes einen Abschnitt lesen. Es geht heute um 2. Mose Kapitel 13. Und dieses Kapitel unterteilt sich inhaltlich thematisch in zwei Abschnitte. Und wir wollen als erstes beginnen mit dem ersten Abschnitt. 2. Mose Kapitel 13, die Verse 1 bis 16. 2. Mose Kapitel 13, die Verse 1 bis 16. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Heilige mir alles Erstgeborene, alles, was den Mutterschoß durchbricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Und Mose sprach zum Volk: Erinnert euch an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, denn mit starker Hand hat der Herr euch von hier herausgeführt, und es soll nichts Gesäuertes gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Abib, und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Hevetiter und der Jebusiter bringt, dass er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat halten. 7 Tage sollst du Ungesäuertes essen, und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Die 7 Tage soll Ungesäuertes gegessen werden, und nichts soll Gesäuertes bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig bei dir gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst deinem Sohn an diesem Tag kundtun und sprechen: Es ist um dessen Willen, was der Herr mir getan hat, als ich aus Ägypten auszog. Und es sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand und zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat der Herr dich aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst diese Satzung halten zu ihrer bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du dem Herrn alles darbringen, was den Mutterschoß durchbricht, und alles zuerst geworfene vom Vieh, das dir zuteil wird, die männlichen gehören dem Herrn. Und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamm lösen. Und wenn du es nicht löst, so brich ihm das Genick. Und jedes Erstgeborene des Menschen und des deinen Söhnen sollst du lösen. Und es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht: Was ist das? So sollst du zu ihm sagen: Mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Und es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, tötete der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was den Mutterschoß durchbricht, die männlichen, und jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich. Und es sei zu einem Zeichen an deiner Hand und zu Stirnbändern zwischen deinen Augen, denn mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt. In 2. Mose 12, da haben wir ja den wesentlich bekannteren Abschnitt, nämlich das Passahlamm, das geschlachtet wurde, dessen Blut an die Türpfosten gestrichen wurde und es dazu geführt hat, dass das Volk von Gottes Gericht, von Gottes Zorn verschont worden ist. Und an dieses Kapitel 12 schließt sich jetzt direkt dieser Abschnitt an, den wir gerade gelesen haben. Und in diesem Abschnitt finden wir, dass Gott zwei Anordnungen, zwei Befehle an sein Volk richtet. Die erste Anweisung ist: Heilige mir alles Erstgeborene. Alles, was den Mutterschoß durchbricht, an Mensch und Vieh. Und die ganz wichtige Aussage in Vers 2: Es ist mein. Und die zweite Anweisung bezieht sich auf das Essen von Ungesäuerten. Und achtet einmal auch auf den Aufbau und die Zusammenhänge, die für diese beiden Anweisungen jeweils gegeben werden. Es läuft nämlich immer parallel. Vers 3, als erstes wird behandelt das Essen vom Ungesäuerten. Und da wird als Begründung genannt: Erinnert euch an den Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Es wird also direkt verknüpft mit der Befreiung aus Ägypten. Weil ihr das euch im Bewusstsein haben sollt, weil euch das vor Augen stehen sollt, deshalb sollt ihr Ungesäuertes essen. In Vers 5 finden wir eine zweite Begründung. Da ist plötzlich die Rede: Es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land bringt, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Hier ist die Begründung jetzt, dass Gott seine Verheißungen für das Volk, das, was Gott diesem Volk verheißen hat, dass er sie nämlich in ein ganz bestimmtes Land bringen wird, dass das dazu führen soll, dass sie jetzt Ungesäuertes essen. Das heißt, der Blick in die Zukunft, und das war ja für das Volk zum damaligen Zeitpunkt noch zukünftig, das, was Gott in Zukunft dem Volk geben wird, wie er mit ihnen handeln wird, dass Gott seine Verheißungen vollenden und erfüllen wird, das soll dazu führen, dass sie jetzt Ungesäuertes essen werden. Und noch eine interessante Klammerbemerkung: Es steckt in dieser Verheißung auch schon die Gewissheit ihrer Erfüllung drin. Denn was macht es für einen Sinn, eine Anweisung zu geben: Wenn ihr ins Land kommt, dann macht ihr das und das, wenn es nicht sicher wäre, dass Gott diese Verheißung genau auch erfüllen würde. Also wir haben zwei Dinge hier: der Blick zurück, der Blick auf den Tag der Befreiung und gleichzeitig den Blick voraus auf das Ziel, auf die Vollendung der Erfüllung der Verheißungen Gottes. Und in Vers 8: Du sollst deinen Sohn, wenn die Kinder dann fragen, Vers 8, es ist um dessetwillen, was der Herr mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Also hier noch einmal Gottes Handeln mit dem Volk, Gottes Erlösungswerk, dass Gott dieses Volk und die Art und Weise, wie er sie errettet und befreit hat aus Ägypten, das soll die Grundlage sein, warum sie Ungesäuertes essen. Vers 11, da wird dann das mit dieser Heiligung der Erstgeburt weiter ausgeführt. Und wie begründet das der Herr? Vers 11, es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter bringt, dass er deinen Vätern zugeschworen hat, dir zu geben. Also Gott gibt hier wiederum eine Anweisung, wenn das Volk im Land ist. Das heißt, der Blick geht wieder in die Zukunft. Wieder, wenn Gott diese Verheißungen erfüllt, die er einem Abraham, einem Isaak, einem Jakob geschworen hat. Wenn Gott das vollendet, das ist der Grund, warum ihr die Erstgeburt heiligen sollt. Vers 14 und Vers 15. Wiederum, wenn dein Sohn dich fragt, da können wir vielleicht als Eltern die Anwendung daraus entnehmen: Wir sollten so leben, oder unser Leben soll so sein, dass unsere Kinder uns wirklich Fragen stellen. Papa, Mama, Warum tut ihr das? Warum handelt ihr so? Warum lebt ihr so? Bedenklich wird es dann, wenn sie uns keine Fragen stellen. Aber Vers 14 und 15, der Sohn stellt wiederum eine Frage. Und was soll die Antwort sein? Vers 14, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Und Vers 15, Gott tötete die Erstgeburt, alle Erstgeburt im Land Ägypten. Und das ist die Begründung, warum jetzt alle Erstgeburt Gott geheiligt werden soll. Also erkennt er das gleiche Muster, es ist einmal der Blick in die Zukunft, das, was kommen wird, das, wohin Gott dieses Volk führen wird, was er ihnen noch schenken und geben wird und gleichzeitig der Blick zurück auf das, was Gott bereits diesem Volk getan hat und bereits schon geschenkt hat. Und diese beiden Tatsachen, diese beiden Blickwinkel nach vorne und in die Vergangenheit soll dazu führen, dass das Volk nichts Gesäuertes ist, und dass die Erstgeburt geheiligt wird. Und dann haben wir noch etwas, das beide verbindet. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. In Vers 9 und Vers 16 haben wir so eine Art Refrain. Es wird immer gesagt, und es sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand, zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen und so weiter und so fort. Und wer schon mal in Israel war, der hat es wahrscheinlich bei orthodoxen Juden gesehen, dass sie diese Stelle wörtlich nehmen. Die haben nämlich zwischen den Augen haben sie so ein Kästchen drin, wo Bibelverse drin sind. Aber was meint hier Gott? Gott fordert hier auf, in Vers 9 und Vers 16, dieses Zeichen ist quasi eine Aufforderung zu einem fortwährenden, zu einem beständigen Gehorsam. Und zwar unsere Hand, das heißt unsere Handlungen, unsere Augen, das ist das, wonach wir Ausschau halten. Und die Augen steuern uns, leiten uns, weil sie das Ziel in Blick nehmen. Das heißt, das, wonach wir trachten, wonach wir streben. Und unser Mund, unser Reden. Und neutestamentlich ist das ja auch der Ausfluss unseres Herzens. Das soll geleitet werden von genau diesen beiden Grundsätzen. Nämlich, dass die Erstgeburt geheiligt werden soll und wie wir mit Sauerteig in unserem Leben umgehen sollen. Es soll der Rückblick auf das Werk Gottes und das, was noch kommt, die Vollendung der Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, das soll letztendlich unser Handeln, unsere Ziele, unser Trachten, das, wonach wir streben, unser Reden und letztendlich unsere Herzen bestimmen. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was heißt das für uns heute? Ja, ist ja schön, wenn Gott vor 3500 Jahren dem Volk Israel diese Anweisung gegeben hat. Finden wir diese Prinzipien auch im Neuen Testament wieder? Wenn ich die Frage so stelle, ist die Antwort letztendlich klar, offensichtlich ja. Aber zuerst noch einmal was anderes, Interessantes, und das macht diese Verzahnung mit dem Erlösungswerk, mit diesem stellvertretenden Opfer, mit dem Passahlamm noch klarer. Und zwar ist es interessant, dieser Umgang mit Sauerteig findet seine erste Erwähnung nicht in 2. Mose 13, sondern kommt bereits schon in 2. Mose Kapitel 12 vor. Und diese Verse möchte ich auch mit euch lesen. Schlagt einmal auf, Vers 14, 2. Mose Kapitel 12, ab Vers 14. Da heißt es, und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein. Und ihr sollt ihn als Fest dem Herrn feiern, als ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes essen. Ja, am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun, denn jeder, der Gesäuertes isst, vom ersten Tag bis zum 7. Tag, diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und am ersten Tag soll euch eine heilige Versammlung und am 7. Tag eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Arbeit soll an ihnen getan werden, nur was von jeder Seele gegessen wird. Das allein soll von euch zubereitet werden. Und so haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn am eben diesem Tag habe ich eure Heere aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und ihr sollt diesen Tag halten bei euren Geschlechtern als ewige Satzung. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend sollt ihr ungesäuertes essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage soll kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden, denn jeder, der gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes sollt ihr essen, in all euren Wohnungen sollt ihr Ungesäuertes essen. Und hier ist es interessant, hier gibt Gott, mitten in dem, dass er die Anweisungen an Mose gibt, wie das Passa ausgeführt werden soll, gibt er hier wiederum 2 Anordnungen. Und diese beiden Anordnungen, die er hier gibt, sie stehen in direkter Verbindung mit der Schlachtung des Passahlammes. Die erste Anordnung ist, an diesem Tag soll ein beständig sich wiederholendes Gedächtnis stattfinden. Das heißt, jedes Jahr soll sich das Volk Israel an genau dem Tag, wo sie aus Ägypten, wo das Passahlamm geschlachtet wurde, wo das Blut an die Türen gestrichen wurde, sollen sie sich bewusst machen, was geschehen ist, was es bedeutet und welche Auswirkungen es hat. Und damit verknüpft war ein zweites Fest, das sich anschließt, das aber nicht nur einen Tag geht, sondern 7 Tage. Und dann wird 3-mal betont, sie sollen 7 Tage ungesäuertes essen. Vers 15, Vers 18, Vers 20. 7 Tage lang soll aller Sauerteig aus ihren Häusern entfernt sein. Vers 15. Vers 19, 7 Tage soll kein Sauerteig in ihren Häusern gefunden werden. Und was ist die Begründung? Vers 17. Denn an diesem Tag habe ich eure Heere aus dem Land Ägypten herausgeführt. Das heißt, alles, was hier Gott anordnet, ruht auf dem Fundament des geschlachteten Lammes. Für diese Anordnungen, die wir hier haben, 2. Mose 12, für diese beiden Feste, 2. Mose 13, alles ruht, alles geht zurück, alles findet seinen Grund in dem Schlachten des Passahlammes, diesem stellvertretenden Opfer, wo Gott sein Volk vor seinem Zorn, vor seinem Gericht verschont hat. Und das große Thema, um dem es geht, um was aus der Erlösung folgt, ist das Thema der Heiligung. Und hier zeigt uns im 2. Mosebuch, zeigt uns die Bibel, dass Heiligung 2 Seiten hat. Nämlich einmal der Umgang mit dem Sauerteig, dieses feste, ungesäuerten Brote. Es geht um die klare, entschiedene Trennung, die Absonderung und Sauerteig im Neuen Testament, Sauerteig in der Bibel steht ja letztendlich für die Sünde, für das Böse. Und so fordert Gott sein Volk auf, in dem Symbol des Sauerteigs, dass sie eine klare, entschiedene Trennung, eine klare Absonderung von der Sünde, dass sie alles Böse aus ihrem Leben wegtun sollen. Und der zweite Grundsatz ist, aus dem Heiligung besteht, den sehen wir in der Heiligung der Erstgeburt, das ist die Weihe, die Hingabe an Gott. Wen Gott errettet, für wen Gott das Blut vergießt, wen Gott erkauft, wen Gott von seinem Zorn errettet, da legt Gott gleichzeitig seine Hand auf dieses Leben und sagt, du bist jetzt mein Eigentum. Ich habe dich errettet. Ich habe dich von meinem Zorn verschont für mich. Dass du jetzt für mich da bist, dass du für mich lebst, dass du mir dienst. Das ist das, was in dieser Heiligung der Erstgeburt zum Ausdruck kommt. Lest nochmal Vers 2. Die Erstgeburt Es ist mein. Es ist mein Besitz, mein Eigentum. Vers 11, alles Männliche, alle männliche Erstgeburt, egal ob von Tier oder, also von Vieh oder Mensch, gehört dem Herrn. Und was ist jetzt die Bedeutung für uns heute? Und da gibt es im 1. Korintherbrief einen Text, wo Paulus genau das auf uns heute anwendet, wo letztendlich 2. Mose 12 und 13 auf die Gläubigen der Jetztzeit anwendet. Und schlagt es einmal mit mir auf. 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Die Verse 6 bis 8. 1. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 8, da schreibt der Apostel Paulus: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Erkennt ihr in diesen Versen Kapitel 12 und Kapitel 13 wieder? Vom 2. Mosebuch? Was ist hier der Zusammenhang? In 1. Korinther 5 geht es darum, dass es in der Gemeinde in Korinth einen Fall von sexueller Sünde gab, wo sogar die Ungläubigen, und ihr müsst dran denken, Korinth war eine Hafenstadt. Und es gab damals den Ausdruck Korinthern als Ausdruck oder Bezeichnung von gröbster Unmoral. Aber in der Gemeinde von Korinth kam ein Fall von sexueller Sünde vor, wo sogar die ungläubigen Korinther, wo sogar die Welt den Kopf geschüttelt hat, weil sie gesagt hat, sowas ist nicht mal in unseren Kreisen möglich. War aber in der Gemeinde in Korinth vorgekommen. Und das Problem war, wie die Korinther darauf reagiert haben. Dass sie nämlich nicht diese Sünde beseitigt haben, dass sie nicht Gemeindezucht geübt haben, das Böse hinausgetan haben, sondern sie haben sich noch gerühmt. Deswegen sagt der Paulus hier in Vers 6, fängt er damit an, euer Rühmen ist nicht gut. Die waren noch stolz darauf, seht mal, wie frei wir sind, was bei uns alles möglich ist. Ähnlichkeiten zur heutigen Zeit leider nicht ausgeschlossen. Und dann sagt Paulus, gibt er ihnen die Anweisung, fegt den alten Sauerteig aus. Genauso wie das Volk Israel für 7 Tage allen Sauerteig aus ihren Häusern, aus ihrem Blick, aus ihrem Gebiet hinaus tun musste, fordert Paulus hier die Gemeinde in Korinth auf, fegt den alten Sauerteig aus. Warum? Mit welchem Ziel? Damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Damit ihr ein reiner Teig, Feinmehl für Gott seid. Damit ihr das seid, wozu Gott euch erlöst hat und was Gott durch die Errettung bei euch gewirkt hat. Und dann achtet auf die Begründung, denn, warum sollen sie das tun? Auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Also Paulus fordert hier die Korinther auf, den Sauerteig auszufegen. Sie sollen sich klar gegen die Sünde, gegen das Böse. Und hier wird es auch gezeigt, dass Sünde einen ausbreitenden Charakter hat. Und das müssen wir uns auch klar machen. Niemand von uns sündigt privat für sich. Das hat immer Auswirkungen auch auf deine und meine Geschwister, das hat immer auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Ja? Jetzt mag vielleicht mancher denken, okay, nehmen wir jetzt das Beispiel, was oft vorkommt und vielleicht da am illustrativsten ist. Ja, ich schaue daheim im PC, schaue ich etwas Unreines, etwas Böses an. Sünde, aber meine Geschwister kriegen das ja nicht mit. Und trotzdem, es lähmt mich geistlich. Es führt dazu, dass ich meinen Geschwistern vielleicht bei der nächsten Zusammenkunft nicht mehr so dienen kann, wie es eigentlich sein sollte. Es raubt mir geistliche Kraft. Es raubt mir die Gewissheit, die zur Anbetung notwendig ist. Es raubt mir die Freimütigkeit im Gebet. Und es raubt mir auch die Liebe und die Herzlichkeit zum Herrn und dadurch auch zu meinen Geschwistern. Und so hat es, was im Kämmerlein heimlich geschieht, angeblich niemand mitbekommt, hat es sehr wohl Auswirkungen auf deinen Bruder, deine Schwester, deine Beziehung zu deinem Bruder und deiner Schwester und zum Zusammenkommen als Gemeinde. Noch viel schlimmer ist es, wenn Sünden im Raum der Gemeinde geschehen. Und sie werden nicht gerichtet, sie werden nicht angegangen. Es wird nicht, wenn es unter Geschwistern ist, Versöhnung gesucht, nicht Vergebung gesucht. Dann sagt die Bibel, warnt sie uns ganz klar, dann breitet sich das aus. Dann werden andere davon infiziert, angesteckt. Ja, und man weiß es ja, wie leicht ist das? Ja, wenn der das kann und darf, warum sollte ich es dann auch nicht tun? Und so wird letztendlich wie in einem Schneeballsystem im schlimmsten Sinne eine Art Lawine ausgelöst. Es fängt klein an, aber frisst sich irgendwann durch alle Herzen, durch die Gemeinde durch und verdirbt dann die ganze Gemeinde. Und das ist das, was Paulus hier den Korinthern klar machen möchte. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir so einen Fall in der Gemeinde dulden würden, ja, welches Recht haben wir dann unseren Jugendlichen zu sagen, bewahrt euch rein bis zur Ehe. Es ist etwas absolut Erstrebenswertes und Richtiges für Gott und Gott wohlgefällig, dass ihr euch rein bewahrt bis zur Ehe. Wenn wir selber nicht bereit sind, es zu tun und dort, wo es nicht getan wird, entsprechend auch zu zeigen, dass es in völligem Widerspruch zu Gottes Gedanken ist. Und die Begründung, wie gesagt, ist das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus. Weil der Herr Jesus das wahre Passahlamm ist. Gott konnte Israel nur verschonen, weil es einen Stellvertreter gab. Und dieser Stellvertreter ist im Neuen Testament ist der Herr Jesus. Er ist das wahre Passahlamm. Er ist das Lamm Gottes. Und Gottes Sohn trägt Gottes Zorn. Und deshalb, jeder, der ihm den Glauben annimmt, wird errettet vor Gottes Zorn, wird errettet vor Gottes Gericht. Aber daraus ergibt sich für jeden Einzelnen und auch als Gemeinde eine Pflicht und Verantwortung, die wir haben. Nämlich, wenn dein und mein Herr wegen deiner und meiner Sünde gestorben ist, dann können wir doch nie locker mit dem umgehen, ich sage es jetzt im Bild, was letztendlich die Nägel in seine Hände und Füße getrieben hat. Dann können wir doch nie locker und gleichgültig mit dem umgehen, was ihn letztendlich dahin gebracht hat, den Platz für dich und mich im Gericht Gottes einzunehmen. Und wir haben es gehabt von den Verheißungen. Es ist interessant, im 2. Korintherbrief Kapitel 7 bringt Paulus das genau mit den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, in Verbindung. Schlagt einmal auf, 2. Korintherbrief. Da haben wir ab Vers 14 einen Abschnitt, den jeder von euch kennt, wahrscheinlich. Da ist die Sache, diese Aufforderung, seid nicht unter einem ungleichen Joch. Ja? Keinen Ungläubigen heiraten. Auch keine Geschäftsverbindungen, Jochgemeinschaft mit Ungläubigen einzugehen. Aber dieser Gedanke endet nicht mit Kapitel 6, sondern in Kapitel 7, Vers 1 zieht Apostel Paulus nochmal eine Schlussfolgerung. Und da schreibt er dann, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit oder die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Also die Tatsache, dass wir Verheißungen haben Und hier in 2. Korinther 6 geht es jetzt vor allem um Verheißungen, die mit dem Glaubensleben jetzt in der Gegenwart zu tun haben. Aber Paulus argumentiert quasi so, weil wir diese Verheißungen haben. Deswegen soll das uns ein Ansporn, eine Verpflichtung sein, dass wir uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes reinigen und die Heiligung in der Furcht Gottes vollenden. Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, dann argumentiert das Neue Testament genauso. Ich möchte euch von vielen Stellen, die es da gibt, nur zwei exemplarisch herausgreifen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Da heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In Vers 1 sagt uns Johannes, jeder, der von Neuem geboren ist, ist ein Kind Gottes. In Vers 2 sagt er uns, was es aber wirklich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Das ist in seiner ganzen Fülle überhaupt noch nicht sichtbar und noch nicht offenbar geworden. Sondern das wird erst, wenn wir beim Herrn sein werden, weil dann werden wir ihm gleich sein. Und das Wunderbare, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Vollendung der Wege Gottes mit den Gläubigen, die Verheißungen, die wir haben. Nach der Entrückung, da werden wir dem Herrn gleich sein. Da wird, wenn man uns sieht, wird man Christus in seinem Charakter, in seinem Wesen sehen. Da ist alles, was heute an uns so verquer ist, was sündig ist, auch an unserem Charakter, das wird alles weg sein. Wir sind auch frei von der Gegenwart der Sünde. Wir haben den Auferstehungsleib, den Herrlichkeitsleib. Und dann ist das Wunderbare, in diesem Zustand werden wir ihn sehen, wie er ist. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir sind vollendet, wir sind vollkommen gemacht und in diesem Zustand der Vollendung, Vollkommenheit werden wir ihn sehen. Das heißt, es wird auch ein ganz anderes Erfassen sein von dem, was wir von seiner Herrlichkeit sehen. So, und dann macht er aber in Vers 3 etwas Interessantes. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und seht ihr jetzt bei Johannes genau das gleiche Prinzip? Er zeigt uns die wunderbare Zukunft, die wunderbare Hoffnung, die jedes Kind Gottes haben darf. Und dann leitet er aber über und sagt, was soll das jetzt für Folgen haben für die Gegenwart? Und die Folge für die Gegenwart ist folgende, der Herr Jesus ist rein und deswegen strebe auch du jetzt danach, rein zu sein. Ihm zu entsprechen. Auch jetzt in der Gegenwart immer mehr sozusagen in sein Bild, sein Charakter, sein Wesen verwandelt zu werden. Das, was in der Zukunft einmal verendet sein wird, das soll jetzt das Ziel sein, dem wir nachjagen, nach dem wir streben. Aber was motiviert uns dazu? Die großartige Hoffnung, die wir haben dürfen für die Zukunft. Genau wie beim Volk Israel, der Blick in die Zukunft führt dazu, dass sie gegen den Sauerteig angehen. Und noch eine zweite Stelle aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Und hier ist interessant, hier spricht jetzt Petrus nicht von der Entrückung, sondern er spricht davon, von der Vollendung, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen wird. Vers 10 spricht er vom Tag des Herrn und dass die jetzige Erde, dass das einmal im Feuer aufgelöst werden wird. Und dann zieht er in Vers 11 eine Schlussfolgerung. Da sagt er, da nun dies alles, also die jetzt bestehende Schöpfung, jetzt bestehende Himmel und Erde aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes? Versteht ihr wiederum die Argumentation? Petrus schreibt, das und das wird kommen. Das ist die herrliche Hoffnung, die wir haben werden. Er beschreibt sie zunächst negativ, dass letztendlich die Erde und die Schöpfung, so wie sie ist, die wird im Feuer untergehen. Die wird nicht ewig Bestand haben. Deswegen ein Narr, ein Tor, wer seine ganze Hoffnung und sein ganzes Leben auf das Irdische, auf diese Schöpfung setzt. Und dann sagt er sein Argument, aber wenn das so ist, dann soll uns das dazu motivieren, jetzt wirklich durch heiligen Wandel und durch Gottseligkeit, durch Gottesfurcht gekennzeichnet zu sein. In Vers 12 beschreibt er das nochmal, dass nicht wieder bei der Sintflut die Dinge durch Wasser sozusagen zerstört werden, sondern es wird durch Feuer geschehen, dass wir nach seiner Verheißung einen neuen Himmel, eine neue Erde wohnen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dann macht er noch einmal eine Schlussfolgerung, Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig vor ihm befunden zu werden in Frieden. Befleißigt euch. Ja, nicht oberflächlich, nicht so ein bisschen lasch, ja, so gerade wenn man es reinläuft. Nein, sondern befleißigt euch. Setzt eure Kraft, setzt eure Energie dafür ein. Strebt wirklich danach. Und was ist die Motivation? Das, was in der Zukunft kommt, nämlich ein neuer Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt und wo wir Anteil haben dürfen. Also so sehen wir, dass genau dieses Prinzip, was wir in 2. Mose 13 haben, der Kampf gegen die Sünde, der Kampf gegen das Böse, motiviert durch die zukünftigen Verheißungen, durch das, was Gott uns schenken möchte, das ist genau das Prinzip, wie auch das Neue Testament uns motiviert und uns ermutigen dazu möchte, wirklich ein Leben in der Heiligung zu führen. Kommen wir mal zu dem, was die Heiligung der Erstgeburt bedeutet. Was hier übrigens interessant ist, das ist zum zweiten Mal erst, hier in 2. Mose 13, wenn es heißt, heilige alle Erstgeburt, dass dieser Ausdruck im Alten Testament vorkommt. Das erste Mal ist in 1. Mose Kapitel 2, Vers 3, am Ende des Schöpfungsberichtes, wo es heißt, dass Gott den siebten Tag geheiligt hat und am siebten Tag ruht. Und das zweite Mal, wo dieser Ausdruck, dass Gott etwas heiligt, vorkommt, das ist hier in 2. Mose 13, nach der Darbringung des Passahlammes, wo jetzt die Erstgeburt geheiligt wird. Aber das zeigt uns sehr schön, was Heiligen bedeutet, wenn wir nämlich zurückgehen an den Schöpfungsbericht. Was bedeutet Heiligen? Gott hat diesen siebten Tag für sich auf die Seite gesetzt. Er hat diesen siebten Tag aus der bisher bestehenden Ordnung, aus dem bisher bestehenden Ablauf aller Tage herausgenommen und sich zum Eigentum gemacht, indem es nämlich heißt, an diesem Tag ruht Gott. Und genau das bedeutet Heiligen. Heiligen bedeutet, dass Gott etwas für sich absondert, für sich zum Eigentum macht, damit es für ihn da ist, damit es ihm dient. Und genau das ist auch gemeint mit der Heiligung der Erstgeburt. Und achtet einmal hier auf die besondere Rolle der Erstgeburt. Wer wurde nämlich in besonderer Weise durch das Schlachten des Lammes verschont? Wer war in besonderer Weise durch das Gericht und durch den Zorn Gottes in Ägypten bedroht? Es war die Erstgeburt, weil die Erstgeburt das sozusagen für das Ganze steht. Und jetzt wird genau das, was durch das Lamm gerettet wurde, das, was Gott vor seinem Gericht, vor seinem Zorn selbst verschont hat, das soll jetzt in ganz besonderer Weise dem Herrn gehören, zu seinem Eigentum gemacht werden. Das ist ganz besonders das, was der Herr jetzt für sich beansprucht. als uneingeschränktes Eigentum. So wie Knechte ihrem Herrn gehören und ihm dienen, so legt jetzt Gott seine Hand auf die Erstgeburt von Mensch und Vieh und sagt, die Erstgeburt gehört mir, um für mich da zu sein, um mir zu dienen. Die Erstgeburt soll mit ihrem Leben ganz und gar Gott gehören. Und auch hier wollen wir jetzt uns wiederum fragen, finden wir dieses Prinzip auch im Neuen Testament? Hat es auch uns etwas zu sagen? Und auch da bitte ich euch mit mir, einige Stellen aufzuschlagen. Hebräer 12, Vers 23. Der Zusammenhang ist der, hier werden uns einige Unterschiede zwischen dem alten und neuen Bund aufgezeigt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt uns einige Segnungen, die mit dem neuen Bund verbunden sind. Und es heißt in Vers 22, sondern, das drückt aus der Gegensatz zum alten Bund, sondern ihr seid gekommen. Und jetzt werden verschiedene Dinge aufgezählt und dann heißt es in Vers 23, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Das heißt, wenn dein Name im Himmel angeschrieben ist, wenn du errettet bist, dann gehörst du zu der Versammlung der Erstgeborenen. Dann bist du ein Erstgeborener. Und damit wird das, was in 2. Mose 13 steht, auch für uns auf einmal ganz wichtig und praktisch. Und die Bibel redet im Neuen Testament genauso. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15. Da schreibt der Apostel Paulus, und er, gemeint ist der Herr Jesus, ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Hier wird gesagt, wir sollen nicht mehr für uns selber leben. Und was ist die Begründung? Es ist der Tod des Herrn Jesus. Weil er für uns gestorben ist. Weil er für uns gestorben ist und weil ich dadurch sein Eigentum geworden bin, soll ich nicht mehr für mich selber leben. Ich habe nicht mehr das Recht, mein Leben zu tun und lassen und zu gestalten, was ich will, was ich vielleicht schön, erstrebenswert oder sonst etwas empfinde. Sondern mein Leben gehört jetzt einem anderen. Und ihm will ich leben und ihm soll ich leben. 1. Korinther Kapitel 6. Vers 19 und 20. Und auch hier ist wiederum interessant, hier ist der Zusammenhang wiederum sexuelle Sünde. Es gab wahrscheinlich in Korinth einige unverheiratete junge Männer, die sind nach wie vor zu den Tempelprostituierten gegangen, weil sie vom damaligen Zeitgeist und auch von der damaligen Philosophie nach wie vor infiziert waren. Und die damalige Philosophie hat quasi gesagt, alles was du im Körper machst, spielt keine Rolle, das hat keine Auswirkung auf deine Seele, auf deinen Geist. Und deswegen ist es natürlich auch kein Problem, was ich mit meinem Körper mache. Aber was sagt Paulus zu ihnen? Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Ja? Und es ist interessant, Paulus argumentiert hier überhaupt nicht mit der Philosophie und gegen die Philosophie der damaligen Zeit, sondern er argumentiert rein mit dem Evangelium, rein mit dem Erlösungswerk des Herrn. Er sagt, lieber Freund, pass auf, du gehörst dir nicht selber. Du hast auch kein Recht, über deinen Körper, über deinen Leib zu verfügen, wie du willst. Und zu machen und zu lassen, was du willst. Warum? Weil dein Leib, dein Körper gehört jemand anderem. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, in deinem Körper wohnt Gott selber. Und das Zweite ist, du bist um einen Preis erkauft worden. Gott hat um den Preis des Todes seines Sohnes dich zu seinem Eigentum gemacht. Und dann kann es nur eine Schlussfolgerung geben. Was ist deine Verantwortung? Verherrliche nun Gott mit deinem Leib. Dein Leib ist jetzt dazu da, nicht, dass du deinen Eigenwillen, deine eigenen Lüste frönst und dich dahingibst. Das war ja der Zustand als Sünder. Sondern, dass du jetzt mit deinem Leib diesem Gott, der dich erkauft hat, der für dich seinen Sohn dahin gegeben hat, der diesen Höchstpreis bezahlt hat, dass du jetzt mit deinem Leib diesem Gott dienen darfst, ihn verherrlichen darfst und ihn verherrlichen sollst. Genau die gleiche Argumentation wie 2. Mose 13. Erkauft für Gott, erkauft, um Gottes Eigentum zu sein, erkauft für Gott und für ihn zu leben. Noch eine weitere Stelle, Römer Kapitel 14. Die Verse 7 bis 9. Da schreibt der Apostel Paulus, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben den Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Und auch hier wiederum die klare Aussage, keiner von uns lebt sich selbst. Wir sind erkauft, wir sind erlöst und alles, was in unserem Leben geschieht, ob Leben oder Tod, Leben oder Sterben, es steht alles in Verbindung mit dem Herrn, weil wir sein Eigentum sind. Und dann achtet Vers 9, denn hierzu, Absicht, Ziel, wozu ist Christus gestorben? Nicht nur damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen, sowohl über Tote als auch über Lebende. Die Frage an unsere Herzen, unsere Gewissen, ist uns das wirklich bewusst? Was verbinden wir eigentlich damit, wenn wir den Ausdruck, und das ist ja das große Bekenntnis der Gläubigen, Herr Jesus oder Jesus ist Herr. Und ich hoffe, uns ist allen bewusst, Herr Jesus heißt nicht eine Höflichkeitsformel wie Herr Meier, Herr Müller, sondern Jesus ist Herr. Es ist der, der die Autorität, der die Herrschaft, der aber auch das Besitzrecht auf mein Leben, das Eigentumsrecht auf mein Leben hat. Und was für einen Herrn haben wir? Es ist ja nicht irgendein Despot, wie der Pharao in Ägypten, der das Volk jetzt mit Gewalt seinem Willen für seine Zwecke unterworfen hat. Sondern unser Herr ist unser Erlöser, der uns geliebt hat, der sein Leben für uns hingegeben hat, der alles gegeben hat, um dich und mich zu erretten. Und deswegen sollten wir uns bewusst sein, ein gottgeweihtes Leben und die Erlösung gehören untrennbar miteinander zusammen. Ich weiß nicht, wo ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es damals Wahlfächer. Kennt das jemand von euch noch in der Schule? Es gab sogenannte Pflichtfächer und dann gab es Wahlfächer. Und der Benedikt Peter hat es einmal schön erklärt, da greife ich gerne auf zu ihn zurück. Er hat gesagt, das Problem von vielen Gläubigen ist, dass sie meinen, Hingabe und ein Leben in der Heiligung, das ist ein Wahlfach. sozusagen, ja, wenn ich Lust drauf habe, wenn es mir Freude macht, dann wähle ich das wie in der Schule. Ja, ich konnte Französisch nie leiden, habe ich deswegen schnell abgewählt. Und so hat man manchmal den Eindruck, dass manche, die sich zum Herrn Jesus bekennen, ja, die wollen Heiligung und das Leben in der Nachfolge möglichst schnell abwählen, wie ich Französisch. Aber die Bibel zeigt uns, es ist ein Pflichtfach. Es gehört untrennbar mit der Erlösung zusammen und wir können das nicht voneinander auftrennen. Und wer wirklich die Erlösung erfahren hat, das ist ja meine tiefste Überzeugung, der will das auch gar nicht auftrennen. Denn was kann es wirklich Schöneres geben und für ein größeres Glück als genau diesem Herrn und Heiland, der sein Leben für mich gegeben hat, der den Höchstpreis für mich bezahlt hat, der mich vom Zorn und Gericht Gottes erlöst hat. Was kann es Herrlicheres geben, als diesem Herrn zu folgen, als für diesen Herrn zu leben, diesem Herrn zu dienen. Und ich möchte enden, indem ich euch noch einen kleinen interessanten Hinweis geben möchte. Gehen wir nochmal zurück auf 2. Mose 13, Vers 13. Da gibt es noch etwas Interessantes. Ich weiß auch nicht, ob das euch beim Lesen vielleicht aufgefallen ist. Da heißt es in Vers 13, und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamm lösen. Und wenn es nicht gelöst wird, dann musst du ihm das Genick brechen. Und dann kommt ein und jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen. In 2. Mose 34, Vers 20, wer es nachlesen möchte, haben wir nochmal den gleichen Gedanken. Kommt also nicht nur einmal vor. Und hier muss man vielleicht zuerst mal durchschlaufen. Denn hier stellt Gott den Menschen und den Esel auf die gleiche Stufe. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch ein Esel ist, aber nein, etwas anderes. Der Esel war nämlich, weil er ungeteilte Hufen hatte, war er ein unreines Tier. Und das ist der Zusammenhang. Deswegen stellt Gott den Menschen und den Esel auf eine Stufe, um klarzumachen, genauso wie der Esel ein unreines Tier gelöst werden musste, muss auch der Mensch, weil er unrein ist, in seinem Zustand als Sünder gelöst werden. Das mag für uns Menschen, die so stolz sind, ein demütigender Gedanke sein, und doch zeigt es die ganze Größe der Gnade Gottes. So wie der Esel von Natur unrein ist, verderbt ist, oder so wie der Esel von Natur unrein ist, so auch ist der Mensch unrein, verderbt und ganz und gar verloren. Aber durch die Schlachtung eines Lammes kauft Gott sozusagen den Esel, das Erstgeborene des Esels, als auch das Erstgeborene des Menschen für sich frei. Und ich möchte schließen mit einer Stelle, wo diese Wahrheit nochmal im Neuen Testament zum Ausdruck kommt. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Ab Vers 14. Als Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorherigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werkes, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehl. Vers 14, wir sind Kinder des Gehorsams. Unsere Vergangenheit als Sünder, da spricht Paulus davon, dass wir Söhne des Ungehorsams sind. Und dass deswegen der Zorn Gottes zu Recht auf uns ist, zum Beispiel Epheser 2, Vers 2. Und dann nennt er drei Argumente, warum wir heilig leben sollen. Das erste in Vers 15 ist Gott selber. Der, der uns berufen hat, selber ist heilig. Das zweite Argument ist Das zweite Argument ist in Vers 16, die Schrift. Das dritte Argument in Vers 17 ist, weil wir Gott fürchten sollen, die Furcht Gottes. Und das dritte Argument ist in Vers 18, das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Weil wir nicht mit Silber oder Gold erkauft worden sind, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Und wiederum die Anspielung auf das Passahlamm. Er ist das wahre Passahlamm, ohne Flecken und ohne Fehl. Und das gibt mir die Verantwortung, das gibt mir die Pflicht, für Gott zu leben. Dem zu entsprechen, was durch die Erlösung Tatsache geworden ist, dass ich nicht mehr mir selber gehöre, sondern dass ich erkauft bin, dass ich das Eigentum Gottes sein darf und es kann nichts Schöneres und Glücklicheres geben, als wie das zu sein. Und das ist das, was mich dann auch antreibt, was mich motiviert, diesem Heiland Gott und diesem Erlöser wirklich zu leben und das auszuleben, was er in der Erlösung als Tatsache geschaffen hat. Und dazu dürfen wir uns gegenseitig ermunen, anspornen, jede Zusammenkunft von uns Gläubigen, jede Begegnung, wo wir mit Gläubigen haben dürfen, die soll letztendlich genau dazu dienen, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Er sagt ja, ihr wisst. Und ein ganz großer Schatz ist da, ihr macht es ja auch, jeden Sonntag das Brot zu brechen. Dieses Gedächtnis, uns wirklich daran zu erinnern, wer der Herr ist und was er getan hat. Aber auch so, jede Predigt oder wenn wir uns als Gläubige begegnen in persönlichen Gesprächen, dann dürfen wir genau dazu uns ermutigen, anspornen und anreizen, dem zu leben, dessen Eigentum wir sind. Amen.